Herzlich willkommen zum ersten Weihnachtstag. Ein junger Mann, 12 Jahre, Fritz Winken, lebte in einer Waldhütte in den belgischen Ardennen 1944. Der Zweite Weltkrieg tobte noch und er erlebt etwas Unglaubliches. Als Präsident Ronald Reagan in den 80er Jahren Deutschland besuchte, dort oben in Bitburg-Wanger, verlas er die Geschichte dieses Jungen. Und ich lasse euch gerne daran teilhaben. Sie waren mit dem Vater nach in dieses Gebiet der Ardennen gezogen, weil der Vater Bäckermeister war und für die Bauern dort das Essen bereiten musste. Die Hoffnung war natürlich, dass das nur ein kurzes Intermezzo sein würde und sie dann nach Aachen zurück könnten. Aber es zog sich nicht nur 3-4 Wochen hin, sondern sie blieben tatsächlich da und mussten jetzt Weihnachten dort in dieser Baracke überleben. Und die Geschichte beginnt, als es an diesem Weihnachtsabend an der Tür klopfte, klopfte an Mutter und ich nichts von dem Wunder, dass wir leben sollten. Damals war ich 12 Jahre. Wir lebten in diesem kleinen Haus in den Ardennen, nahe der deutsch-belgischen Grenze. Vater hatte das Häuschen vor dem Krieg genutzt, wenn er am Wochenende auf die Jagd ging. Und als unsere Heimatstadt Aachen immer stärker unter Luftangriffe zu leiden hatte, schickte er uns dorthin. Ihn selbst hatte man in der 6 Kilometer entfernten Grenzstadt Monschau zum Luftschutzdienst eingezogen. In den Wäldern seid ihr sicher, hatte der Vater gesagt. Pass gut auf, Mut auf, Mutter auf, du bist jetzt der Mann. Vor einer Woche hatte Generalfeldmarschall von Rundstedt mit der letzten verzweifelten deutschen Offensive diesen Krieg begonnen. Und während ich jetzt zur Tür ging, tobte ringsum die Ardennenschlacht. Als es klopfte, blies Mutter schnell die Kerzen aus. Dann ging sie vor die Tür. Draußen standen vor dem gespenstischen Hintergrund der verschneiten Bäume 2 Männer mit Stahlhelmen. Der eine redete Mutter in einer Sprache an, die wir nicht verstanden, und zeigte dabei auf einen dritten Kameraden, der im Schnee lag. Mutter begriff schnell, dass es sich hier um Amerikaner handelte, also Feinde. Mutter stand die Hand auf meiner Schulter schwer, schweigend da, unfähig sich zu bewegen. Die Männer waren bewaffnet und hätten sich den Eintritt erzwingen können. Aber sie rührten sich nicht und baten nur mit den Augen. Der Verwundete schien mehr tot als lebendig. Schließlich sagte Mutter, kommt rein. Die Soldaten trugen ihren Kameraden ins Haus und legten ihn auf mein Bett. Keiner von ihnen sprach Deutsch. Mutter versuchte es mit Französisch und in dieser Sprache konnte sich wenigstens einer der Männer einigermaßen verständigen. Bevor Mutter sich des Verwundeten annahm, sagte sie zu mir, die Finger der beiden sind ganz steif, zieh ihm die Jacke aus und die Stiefel, bring einen Einlass Schnee her. Kurz darauf rieb ich ihnen die blau gefrorenen Füße mit Schnee an. Der untersetzte, dunkelhaarige, wie erfuhren, sein Name war Jim. Er hatte seinen Freund bei sich, Robin, und Harry war der Verwundete. Wir liegen ins Bett. Sie hatten ihre Einheit verloren, irrten seit 3 Tagen im Wald umher auf der Suche nach den Amerikanern, auf der Hut vor den Deutschen. Sie waren unrasiert, sahen aber ohne ihre schweren Mäntel trotzdem aus wie große Jungs. Und so behandelte Mutter sie auch. Geh, hol, Hermann, sagte Mutter zu mir, und bring Kartoffeln mit. Hermann, das war unser einziger Hahn. Und Mutter wollte ihn ganz offensichtlich schneiden. Während Jim und ich, die in der Küche halfen, kümmerten sich Robin und Mutter um Harry, der einen Schuss in den Oberschenkel abbekommen hatte und fast verblutete. Mutter riss zum Verbinden der Wunden eine Laken in viele Streifen. Bald zog der verlockende Duft von gebratenem Hahn durch das Zimmer. Ich deckte gerade den Tisch, als es wieder klopfte. In der Erwartung, noch mehr verehrte Amerikaner zu sehen, öffnete ich ohne Zögern die Tür. Draußen jedoch standen vier Männer in deutschen Uniformen. Ich war vor Schreck wie gelähmt. Trotz meiner Jugend kannte ich das Gesetz. Wer verfeindete Soldaten beherbergt, begeht Landesversagt. Wir konnten alle erschossen werden. Mutter hatte auch Angst. Ihr Gesicht war weiß, aber sie trat hinaus und sagte ruhig, fröhliche Weihnachten. Die Soldaten wünschten ihr ebenfalls eine frohe Weihnacht. Wir haben unsere Einheit verloren und möchten gern bis Tagesanbruch warten, erklärte der Anführer, ein Unteroffizier. Können wir bei Ihnen bleiben? Natürlich, sagte Mutter, mit der Ruhe der Verzweiflung. Sie können auch gerne eine gute warme Mahlzeit haben, solange noch etwas da ist. Die Soldaten lächelten vergnügt, den Duft schnuppernd, der ihnen durch die halboffene Tür entgegenschlug. Aber, fuhr Mutter energisch fort, wir haben noch drei Gäste hier, die vielleicht nicht als Freunde angesehen werden. Ihre Stimme war mit einem Mal glasklar und streng, wie ich sie noch nie gehört hatte. Heute, meine Herren, ist heiliger Abend, und hier wird nicht geschossen. Wer ist denn da drin? Fragte der Unteroffizier. Amerikaner? Mutter sah jedem Einzelnen in das frosterstarrte Gesicht. Hören Sie, sagte sie leiser. Sie alle könnten meine Söhne sein und die da drin auch. Einer von ihnen ist verwundet und ringt um sein Leben und seine beiden Kameraden verirrt und hungrig und müde wie sie auch. In dieser Nacht, in dieser heiligen Nacht, denken wir nicht ans Töten. Der Unteroffizier starrte sie an. Für zwei, drei endlose Sekunden herrschte Schweigen. Dann machte Mutter der Ungewissheit ein Ende. Genug geredet, sagte sie, klatsche in die Hände, legen Sie Ihre Waffen da auf das Holz und machen Sie schnell, sonst essen die anderen alles auf. Die vier Soldaten legten wie benob ihre Waffen auf die Kiste mit Feuerholz im Gang. Zwei Pistolen, drei Karabiner, ein leichtes MG, zwei Panzerfäuste. Mutter sprach indessen hastig auf Jim ein, in Französisch. Er sagte etwas auf Englisch und sie sah verwundert, wie auch die Amerikaner Mutter ihre Waffen gaben. Als nun die Deutschen und die Amerikaner Schulter an Schulter verlegen in der kleinen Stube standen, war Mutter in ihrem Element. Lächelnd suchte sie für jeden einen Sitzplatz. Wir hatten nur drei Stühle, aber Mutters Bett war groß genug. Dort setzten sich zwei der später gekommenen neben Jim und Robert. Dann machte sie sich, ohne von der gespannten Atmosphäre Notiz zu nehmen, wie ans Koffern. Aber Helmut wurde ja nun nicht mehr größer und wir hatten vier Esser mehr. Rasch flüsterte sie mir zu, hole noch ein paar Kartoffeln und etwas Haferflocken. Die Jungen haben Hunger und wenn einem der Magen knurrt, ist man reizbar. Wenn ich die Vorratskammer plünderte, hörte ich Harry stöhnen. Als ich zurückkam, hatte einer der Deutschen eine Brille aufgezogen und beugte sich über die Wunde des Amerikaners. »Sind Sie Sanitäter?« fragte Mutter. »Nein«, antwortete der junge Mann, »aber ich habe Medizin studiert.« »Er hat viel Blut verloren«, sagte er zu Mutter. »Er braucht einfach Ruhe und ein kräftiges Essen.« Langsam begann der Druck zu weichen. Selbst mir kamen die Soldaten, so wie sie alle nebeneinander saßen, vor wie große Jungs. Heinz und Willi, beide aus Köln, waren 16, der Unteroffizier war mit 23 der Älteste. Er brachte aus seinem Brotbeutel eine Flasche Rotwein zum Vorschein und Heinz fand ein Laib Schwarzbrot, den Mutter in Scheiben schnitt. Sie sollten zum Essen auf den Tisch kommen. Von dem Wein aber stellte sie einen Rest beiseite für den verwundeten Harry. Dann sprach Mutter das Tischgebet. Ich sah, dass sie Tränen in den Augen hatte, als sie die vertrauten Worte sprach. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Als ich mich in der Tischrunde umsah, waren auch die Augen der kriegsmüden Soldaten feucht. Sie waren wieder wie Kinder. Gegen Mitternacht ging Mutter zur Tür und forderte uns auf, mitzukommen und den Stern von Bethlehem zu sehen. Bis auf Harry, der friedlich schlief, standen wir alle neben ihr. Und für jeden war in diesem Augenblick der Stille und im Anblick des Sirius, des hellsten Sterns am Himmel, der Krieg fast vergessen. Unser privater Waffenstillstand hielt auch am nächsten Morgen an. Harry erwachte, verschlafend, brummelt in den letzten Nachtstunden und Mutter flößte ihm etwas Brühe ein. Bei Tagesanbruch war er dann sichtlich stärker. Mutter quillte ihm noch unser einziges Ei, den Rest Rotwein und etwas Zucker. in seinen Trunk wie andere aßen Haferflocken. Dann wurde aus zwei Stöcken und Mutters bestem Tischtuch eine Tragebare für Harry gebaut. Der Unteroffizier zeigte den Amerikanern über Jims Karte gebeugt, wie sie zu ihrer Truppe zurückfinden konnten. In diesem Stadium des Bewegungskrieges erwiesen sich die Deutschen als überraschend gut informiert. Der Deutsche sagte zu Robin, gehen Sie am Oberlauf entlang, andernfalls werden Sie den deutschen Truppen in die Hände fallen. Mutter gab ihnen die Waffen zurück. Seid vorsichtig, Jungs, sagte sie. Ich wünsche mir, dass ihr eines Tages dahin zurückkehrt, wo ihr hingehört, nach Hause. Gott beschütze euch. Und ich dachte, wie großartig, wenn wir diesen Gedanken der Liebe von Weihnachten verstehen. In Jesus ist uns allen Vergebung geschenkt worden. Und in Jesus sind wir aufgefordert, einander mit Liebe, mit Achtung, mit Respekt und mit Vergebung zu begegnen. Das ist am Ende dieses Herzstück, das uns Weihnachten erleben lässt. Und das wünsche ich euch in euren Häusern, in euren Familien, wie auch immer eure Familiensituation sein mag, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahrt. Seid gesegnet. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.